Ist es nicht wunderbar? Gestern war, bevor ich das Thema anfange, Valentinstag. Ihr lieben Männer, habt ihr eure Frauen überrascht?
Ja.
Ist das nicht schön? Ich meine, wir müssen unsere Liebe nicht mitteilen einmal im Jahr. Das meine ich nicht damit. Aber ist das nicht toll, wenn man, wir sind jetzt über 40 Jahre verheiratet, vielleicht für die, die mich noch nicht kennen, die vielleicht neu sind, ich heiße Christel, bin mit diesem tollen Mann hier verheiratet, leite mit einem Team in CFA Bielefeld, den diakonischen Bereich, das Family Center und habe 7 tolle Enkelkinder, 3 wunderbare Kinder. Genau, das dazu. Und jetzt zurück zu Valentinstag. Ja, wir sind jetzt im 42. Ehejahr, wir beide. Und ich muss sagen, dass es immer wieder toll ist, dass mein Mann sich etwas für mich ganz persönlich ausdenkt. Wir saßen gestern Abend in der Sparrenburg über Bielefeld und wir haben ganz toll diniert. Und dann habe ich gedacht, wow, es fing schon gestern Morgen ganz toll an mit einem Rosenstrauß. Ich liebe rote Rosen. Für viele Frauen ist es ein Zeichen der Liebe, ja, rote Rosen. Ich mag auch die in Rosa und in Gelb und in Weiß, aber diese roten Rosen, die sind doch was Spezielles, ne? Wenn wir eine rote Rose geschenkt bekommen, dann geht doch unser Herz auf. Und wir saßen da so, und also schon mit einem Frühstück, ja, mit 2 Kerzen, wir beide alleine in unserer Wohnung. Und so ein altes Ehepaar, Oma und Opa, war früher gar nicht möglich, ne? Nicht vorstellbar, ja? Und dann hatte mein Mann mich überrascht mit dieser Sparrenburg. Vor 30 Jahren in der Firma, wo er damals arbeitete, hatte er Kunden, die er so ein bisschen betreut hatte. Und er war mit denen dort in der Sparrenburg essen und dachte ich, wow, da möchte ich auch mal hin. Ja, sag ich, gehe ich mit dir. 30 Jahre später haben wir es geschafft, ist das toll. Genau, ne? Wir wollen nichts überstürzen. Und wir saßen dann da so und wir sprachen dann auch so, wie wichtig das ist, in einer guten Ehe zusammen zu sein. Ich meine, 40 Jahre, da ist viel passiert. Das war nicht immer toll. Ja, wir sind durchs Tal gegangen, wir waren auf Höhen, dann waren wir mal so okay. Ja, okay ist immer ganz gut, ne? Aber wenn du in der Ehe im Tal bist, das ist schon nicht schön, ja? Wenn du keinen Bock hast, mit deinem Partner zu reden, weil er dich verletzt hat. Ja, oder du ihn. Es geht ja auch umgekehrt, ne? Wir sind da ja ein gutes Team in der Ehe. Und ich habe so zu meinem Mann gesagt, das ist wirklich eine große Angriffsfläche, Ehepaare anzugreifen. Das will der Feind zerstören. Weil wenn das Ehepaar vor Gott in Einheit ist, ich klopfe immer so, weil das ist eine Tatsache, wenn das Ehepaar vor Gott in Einheit ist, geistlich verbunden ist, zusammen betet, Leute, Ehepaaren, ihr lieben Männer und Frauen, die ihr verheiratet seid, wir können mit Gott Berge versetzen. Und der Feind weiß das und das will er zerstören. Also setzt euch Highlights im Laufe eurer Ehe, so nette Kleinigkeiten. Mein Mann hat nie aufgehört, mir, auch wenn wir gerade nicht so gut miteinander gegangen sind und umgegangen sind, aufgehört, mir Blumen zu kaufen. Ja, das hat mein Herz berührt. Und ganz besonders gestern Abend. Ich weiß, Elfriede war in Bielefeld, ja, zu dem Ehebankett. Und wir waren nicht in unserer Gemeinde beim Ehebankett, weil vor 12 Monaten hatten wir ein einschneidendes Erlebnis in unserer Ehe und das wollten wir gestern zu zweit feiern. Ja? Und am Schluss des Essens bekam ich eine Schachtel. Dachte ich, wow, was geht jetzt ab? Das war ja schon so toll, der ganze Tag. Und dann hat er mir dieses Herz geschenkt. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Da ist Gold drin. Da dachte ich, ja, mein Güte. Ich sage, das ist schön. Das ist eine tolle Geste. Für mich war das so, als ob er mir sein Herz nochmal geschenkt hat. Okay. Das einmal. Wir dürfen weinen, Männer auch mittlerweile. Früher durften sie das nicht, aber heute dürfen auch Männer weinen. Ist das nicht schön? Ich habe meinem Sohn immer gesagt, Clive sagte, Jungs weinen nicht. Ich sage, Junge, weine, du darfst weinen. Damit dieser Frust und dieser Stau rauskommt. Nochmal ganz kurz, diese christliche Haustafel nochmal zu dem Valentinstag. Die sagt uns ja, die lieben Männer, die bleiben immer gerne da stehen, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Peng. Aber was steht davor in Epheser 5, Kapitel 21, Vers 21, Kapitel 5? Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ja, ordnet euch einander unter. Und danach kommt dann so eine tolle Aussage, was die Männer für die Frauen tun können, damit sie sich ihnen unterordnen können. Was sollen sie tun? Wie Christus für die Gemeinde gestorben ist. Ist das schön? Ist das nicht romantisch? Romantischer kann es ja nicht werden, oder? Okay, bevor wir hier alle zerschmelzen und komme ich zum Thema. Und das Thema ist heute, geh im Licht Gottes oder mach die Scheinwerfer an. Ich habe dieses Thema in der letzten Woche bei uns im Family Center gehabt und ich dachte, es ist vielleicht ein tolles Thema für uns hier. Mach die Scheinwerfer an. Und da geht es um das Wort Gottes. Im Psalm 119, Vers 89 und 105, Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig. Schon als du den Himmel erschufst, war es gültig. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Das ist jetzt aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Ist das toll? Soll ich das nochmal lesen? Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig. Schon als du den Himmel erschufst, war es gültig. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Ja? Stell dir mal vor, du bist im Dunkeln. Ne? Also bei mir und bei uns im Haus passiert es oft, ich gehe im Hausflur, auf einmal peng das Licht aus. Ja? Und dann stehe ich erstmal so. Bin erstmal bewegungslos, regungslos. Und dann gehe ich so ganz vor, weil ich sehe fast gar nichts im Dunkeln. Clive ist da anders als alter Soldat, ne? Der kann das schon sehen. Er schaltet dann so einen Schalter in sich um und kann dann so richtig gucken, wo jede Stolperfalle ist. Aber ich bin da erstmal verstarre, wenn ich im Dunkeln stehe. Und wenn ich kein Licht habe und ich unsicher bin, jetzt würde ich gerade mal den Clive nach vorne bitten. Und die Stolperfallen auf dem Weg. Die Stolperfallen, jeden Stein. Ja? Ich habe jetzt gerade so beschrieben, wie es mit mir ist, wenn ich in unserem Flur kein Licht habe. Aber es ist grundsätzlich so, wenn ich aus der Haustür komme und kein Licht ist da. Also ich falle über das erste Ding, geht es euch auch so? Ich falle über den ersten Steinchen, falle ich drüber. Und was könnte jetzt auf dem Weg mit Gott, was könnten da voll Stolperfallen sein? Ehebruch zum Beispiel. Falsches Zeugnis reden. Eifersucht, Hass. Eigentlich habe ich ihn gesagt, er soll umfallen, aber es hat er nicht. Merkt ihr was? Diese Dinge machen uns bewegungslos. Ja? Wir halten den Schmerz in uns. Wir sind gefangen in uns. Ja, was sind das denn für Sachen, die ich gerade gesagt habe, Ehebruch? Was bedeutet das denn? Wenn dieser Gedanke, ob vom Mann oder Frau, das ist jetzt total egal, das kann uns allen passieren, ja, dass mal ein schicker junger Mann oder eine nette junge Frau vorbeigeht und sagt, na, sieht doch ganz nett aus, ne? Wäre nicht schlecht, wenn ich auch sowas Knackiges hätte. Das ist schon nicht in Ordnung, ja? Das ist schon Ehebruch vor Gott, weil Jesus sagt, in deinen Gedanken. Das hält uns gefangen. Wir können diesen Gedanken weiterspinnen, ja? Bis es wirklich zum tatkräftigen Ehebruch kommt. Wie sieht das denn aus mit Falschzeugnisreden? wir haben etwas aufgeschnappt von irgendjemandem, was schon nicht der Wahrheit entspricht. Das müssen wir selber gar nicht gewesen sein. Diese Person da hat gestohlen zum Beispiel. Jemand aus der Gemeinde. Bevorzugt dann noch jemand von der Leitung. Was macht das? Erstmal, wenn die Person das hört und sie genau weiß, das ist nicht richtig, das stimmt nicht. Wie soll sie sich erklären? Wie soll sie das beweisen? Man kann jetzt anfangen zu diskutieren, wie schnell sind wir doch zu sagen, guck mal, der hat bestimmt Dreck am Stecken, wie der versucht, sich da rauszureden. Und wenn er gar nichts sagt, ist das nicht genauso schlimm? Haben wir da nicht auch schon unsere Gedanken? Eifersucht. Wie sieht das aus mit Eifersucht? In Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Und ich sage nicht nur in den Gebeinen, es fließt in unseren Körper über, es übernimmt uns. Krankhafte Eifersucht hat Unvergebenheit. Achtet ständig darauf, wo kann ich den anderen irgendwie eine Falle stellen. Es übernimmt uns. Es kann krankhaft werden. Es hält uns gefangen. Wir sind unfrei. Wir bleiben in dieser Position, wenn wir im Dunkeln bleiben. Das ist das, wie wir uns fühlen, nicht nur äußerlich. Der Clive hat das, Dankeschön, du darfst dich wieder nach vorne setzen. Ach nee, er ist ja noch nicht im Licht, aber gleich kommt er ins Licht. Wenn wir zulassen, dass diese Sünden in uns bleiben, wenn wir sie festhalten, wir bewegungslos bleiben, dann geht es uns innerlich nicht gut. Wir werden beschwert, wir sind zornig, wir haben kein gutes Wort mehr für den Nächsten. Oder? Wie geht es euch? Ich glaube, jeder kennt das Gefühl von Eifersucht. Oder wenn er wütend ist. Oder wenn er jemanden nicht vergeben kann. Wir sind davon leider nicht frei. Ich weiß nur, als ich Jesus noch nicht kannte, war Hass mein Lebensinhalt. Ja, jeden, der mich verletzt hatte, den habe ich einfach gehasst. Das war ganz einfach. Ne? Dann kam so eine Mauer hoch, so, den brauche ich nicht. Ich brauche den nicht besuchen, ich brauche den nicht begegnen, ich brauche den in meinem Leben nicht. Und der war raus, fertig. Den habe ich einfach gehasst. Damit hatte ich Jahre zu tun, das abzulegen, wirklich. Diese Dinge haben unter uns nichts zu suchen. Sie bestimmen unser Leben. Es ist sogar so, dass wir durch diese Dinge, die wir bewusst oder unbewusst festhalten und unser Leben bestimmen, dass wir in eine richtig schlimme Befangenheit kommen. Im 1. Johannes lesen wir etwas über Hass zum Beispiel. Vers 14 und 15. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Ja, wir wissen das. Denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Das ist eine krasse Aussage. Steht in der Bibel. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Ja, hat Gott auch Gnade. Ne? Er sagt, du hast und dann bist du weg, du bist sofort ein Totschläger, sondern nicht bleibend in sich hat. Es braucht eine Zeit des Wachstums in einen. Ja, dass aus diesen Knubbel in ein richtiges Geschwür wird. Und so groß wird, dass es ja irgendwann aufplatzt. Aber es braucht eine Zeit des Wachstums. Mein Hass, den ich ja damals gegen die Leute, die keine Christen waren und ihr auch nicht, der gewachsen ist, war über viele Jahre. Es war von Kindheit an. All die Verletzungen, wo Leute mich abgelehnt haben, da hat sich dieser Hass entwickelt. Und Leute, ich kann in Hass heute gar nicht mehr leben. Gott hat mich davon wirklich befreit. Es geht mir richtig komisch, wenn ich jemanden begegne, der nicht nett zu mir gewesen ist. Manchmal denke ich schon, ich bin nicht mehr normal, indem ich sage, ich habe den trotzdem lieb. Ja, ich habe den trotzdem lieb. So weit hat Gott mich verändert. Nochmal zurück zu dem falschen Zeugnis in Matthäus 26, Vers 59. Der hohe Priester aber, der das ganze Hohe Rat suchte, falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Jesus hatte nicht vor, sich zu erklären oder sich daraus zu reden. Es war nicht seine Absicht, weil er wusste, dass er diesen Weg gehen musste. Für uns. Aber ich hatte es ja eben schon mal gesagt. Für uns ist es sehr schwierig, uns daraus zu winden. Ich habe mal von einem Zeugnis gehört, wo eine Frau gesagt hat, die ausgesagt hat, die in einem hohen Dienst war. Sie hat immer alles richtig gemacht für sich. Und irgendwann kam eine Lüge auf. Und man hatte ihr nicht geglaubt und sie hat es einfach stehen lassen. Sie hat nicht versucht, es aufzudecken. Sie hat es stehen lassen. Sie hat es über sich ergehen lassen, dass man sie ausgrenzte, dass man nicht sie mehr mit einbezogen hatte. Sie hat Dienste verloren dadurch. Sie ist trotzdem an diesem Ort geblieben. Und irgendwann, durch irgendjemanden, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ist es herausgekommen, dass sie recht hatte. Was meint ihr, wie es den anderen da gegangen ist? So ist das, wenn du versuchst, ohne das Licht, ohne Gottes Wort zu leben. So ist das. Auch uns passiert das. Ja? Die wir wissen, dass es Gott gibt, passiert es, dass wir genau da reinrutschen. Dass wir genau diese Kämpfe haben. Das Wort hat mich sogar berührt, als ich noch keine Christin war. Ich hatte euch mal mein Zeugnis erzählt, die regelmäßig herkommen, als ich das erste Mal hier war. Und in diesem Zeugnis hatte ich euch gesagt, wir haben eine Familie auf der Insel Rab, damals noch Jugoslawien, kennengelernt. Und denen hatte ja Gott gesagt, dass sie für uns beten sollten. Und als wir mit denen so ins Gespräch kamen, war auch mal das Thema, dass ich komme ursprünglich aus der evangelischen Landeskirche, natürlich bin ich konfirmiert worden und natürlich hatten wir dann auch eine Bibel zu Hause. Und ich hatte mal so im Laufe meines Lebens mal gedacht, okay, ich fange mal an, die Bibel zu lesen, mal gucken. Ist ja ein dickes Buch, da steht ja viel drin. Und ich fing dann beim 1. Mose an. Oh, Leute, ich sag euch, das war echt anstrengend. Ich habe 1,5 Seiten, glaube ich, geschafft, vielleicht sogar 2 oder gesagt, das Buch zugeklappt, weggelegt. Und das habe ich denen so erzählt. Ja? Und dann sagte der Ehemann, Walter heißt er, sagt er, ja Mensch, weißt du, wenn ihr wieder zu Hause seid, dann liest doch mal den 1. Johannes. Okay, den 1. Johannes. Ja, mache ich. Gut, wir waren von dem Urlaub wieder zu Hause, Kinder versorgt, ausgepackt. Ich glaube, ich habe am gleichen Tag noch eine Bibel in der Wohnung gesucht. Ich habe auch eine gefunden. Das war die ich irgendwann mal weggepackt und zur Seite gelegt hatte. Und habe angefangen, im 1. Johannes zu lesen. Ich war so gespannt, was da steht. Es war das erste Mal, dass ich mit der Bibel in Spannung war, dass ich aufgeregt war. Und ich fing an zu lesen. Jetzt habe ich natürlich nicht den Anfang, aber 1. Johannes Kapitel 4, 7 bis 5 steht, Lasst uns einander lieben.
Ist das schön?
Denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott. Denn Gott ist Liebe. Meine Güte, hat mich das berührt. Ich habe Gott nie gekannt. Ich habe nicht verstanden, dass es da jemanden gibt, den man nicht sieht und der trotzdem lebt und der sich für mich interessiert. Und da steht etwas von Liebe. Leute, bis zu dem Zeitpunkt habe ich so wenig von Liebe gehabt und verstanden, weitergegeben oder empfangen. Das war für mich wie Öl auf meine Seele. Wirklich. Und ich habe Gott noch gar nicht gekannt und ich habe weitergelesen. Und daraufhin, die waren Mitarbeiter im Wiedenhof, in der christlichen Reha dort, hatten die uns eingeladen. Und das war ein Puzzleteil auf meinem Weg, der dazu gehört hatte, Gott näher zu kommen, ohne dass ich ihn kannte. Und an dem Wochenende kamen wir dahin und ihr wisst, das war das Wochenende, wo wir Gott angenommen haben in unserem Leben. Ja, auch Gott, Menschen, die ohne Gott gehen, werden von ihm angesprochen. Durch sein Wort. Durch sein Wort. Es gibt nicht viele Deutsche in Deutschland, die nicht mal das Wort gelesen haben. Sie sind katholisch, evangelisch, sie glauben nicht unbedingt, sie gehen noch den Traditionen nach, aber sie haben eine Bibel. Durch Kommunion, Konfirmation bekommen sie eine Bibel. Sie bekommen das lebendige Wort, indem sie vielleicht auch mal lesen. Dass sie dann vielleicht, wenn sie es nicht so verkehrt machen wie ich, gleich bei der ersten Seite anzufangen. Und dann, ich meine, schaut mal, ja, die erste Seite für einen Nichtgläubigen, wie anstrengend das ist. Ja, das ist irgendwie nie endend. Oder wie ist es, wenn wir als Christen in der Not sind? Wohin wenden wir uns? Erstmal rede ich mit meinem Papa im Himmel. Aber dann, spätestens dann, schaue ich in sein Wort. Was hat er mir in meiner Situation zu sagen? Wo bin ich vielleicht verkehrt? Ja, wie ich eben gesagt habe, diese Verletzungen oder das, was wir ausgeteilt haben, was wir mit uns schleppen, was uns bewegungslos macht. Steig doch da aus. In Galater Kapitel 5, Vers 1 steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ich sage es nochmal, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Was bedeutet das denn, frei zu sein? Ich weiß noch, in dem Augenblick, wo ich Ja zu Jesus gesagt habe, ich meine, vorher hatte ich das nicht. Vorher war ich in einer Gefangenschaft. Aber wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, klar bin ich frei, hallo, kann auch machen, was ich will. Ja? Kann meinen Mann betrügen, kann meine Kinder schlagen, kann nett zu denen sein, braucht mein Mann auch nicht zu betrügen, lass mich von dem scheiden, vielleicht bleibe ich bei denen, ich darf meine Eltern, wisst ihr, es war ja alles da, ich hatte ja meine Freiheit. Für mich war ja das Christsein eingeengt und unbefreiend. Und ich habe Ja zu Jesus gesagt und ich sage euch, da sind wirklich die Ketten abgefallen. Die sind so abgefallen, dass ich verstanden habe, was es wirklich bedeutet, sich freiwillig unter das Wort Gottes zu stellen. Ja, seine Gebote, es hört sich immer blöd an, die 10 Gebote, das hört sich immer so gesetzlich an, aber er hat sie doch gegeben, damit es uns gut geht. Das habe ich verstanden. Da habe ich noch überhaupt noch keine Lehre gehabt über das Wort, aber das habe ich automatisch verstanden. Ich ordne mich Gott freiwillig unter, haben wir eben gelesen, ja? Ordnet euch einander unter. Warum? In Freiheit, ja? Ordnet euch einander in Freiheit unter. Fühlst du dich frei? Wie viele Jahre gehst du mit Gott? Bist du wirklich frei? Kannst du dich ihm in Freiheit unterordnen? Hast du das vielleicht verloren? Stehst du im Dunkeln? Bist du immer noch so verletzt, dass du bewegungslos bist? Hast du jemanden nicht vergeben? Was hält dich gefangen? Hält dich was gefangen? Bist du wirklich frei? Toll für dich! Hast du noch Verletzungen aus der Kindheit? Wie viele Jahre bist du verheiratet? Gerade in so einer Zweierschaft, Leute, das kann manchmal sehr verletzend sein, obwohl man es gar nicht will. Ja, aber sofort ist man auf der Seite der Rechtfertigung. Ja, wir ziehen in den Krieg. Ich habe mal zu unserer Ehe gesagt, Krieg und Frieden. Ich glaube, das sagt vieles. Krieg und Frieden. Bist du gerade da? Wo, im Frieden oder im Krieg? Was haben wir gerade gehört? Gott will das für uns nicht. Clive, mach doch mal das kleine Etwas an. Weil wenn wir da stehen bleiben, wenn wir nicht in das Licht kommen, dann ist das so, als ob wir in die Irre laufen. Wir sind in einem ungesunden Kreislauf, aus dem wir nicht herauskommen. Das Kleine in der Tasche, meinte ich. Das kleine Etwas, ja. Das sind wir, ja. Das ist so eine kleine Tierfamilie, die da in dem Auto sitzt. Aber stellt euch mal vor, ihr sitzt da drin. Die dürfen ruhig noch mal im Kreis fahren. Die finden einfach den Ausweg nicht. Sie drehen sich. Ja, jetzt ist das natürlich hier so ein Ablauf, wo das Auto jetzt immer mal wieder stoppt. Ne? So können wir auch, wir bleiben vielleicht mal stehen. Ja, aber wir verschwinden in unseren Trübsal, in das, was uns verletzt. Und sind da drin. Das hat mein lieber Mann gestern auch noch besorgt, während ich das Thema ausgearbeitet hatte. Versteht ihr, was ich meine? Doch wenn du mein Wort liest, ist das so, als wenn wir den Scheinwerfer anmachen. Ja? Clive ist jetzt im Licht. Am liebsten hätte ich jetzt so einen überdimensionalen, ne? Dass wir alle erleuchtet werden. Ja? Aber wenn wir das Wort lesen, sind wir, ich will euch nicht blenden, es tut mir leid, ja? Sind wir, ich lasse das hier auf dem Boden, sind wir im Licht. Wir sehen jeden Stolperstein. Glaub mir, wenn bei uns das Licht im Flur ausgeht, wünschte ich mir, ich hätte jetzt eine Taschenlampe. Ich glaube, einmal hatten wir eine Woche kein Licht, weil irgendwas nicht passte mit dem Strom dort. Und ich stehe vor der Wohnungstür und denke, oh, nein, ich sehe wieder nichts. Und bleib da nicht stehen. In Epheser Kapitel 5 möchte ich euch gerne einmal vorlesen. Und ich habe den Eindruck, dass ich Kapitel 5 einmal bis fast zu Ende vorlese. Hört mal genau hin, was Gott uns hier sagt. Ich hoffe, ihr habt noch die Konzentration dazu. Das Leben im Licht. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Uns hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Ihr seid Heilige, steht hier. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an. seid vorsichtig mit dem, was ihr redet, was hier rauskommt. Das können Pfeile sein, wenn das nicht bedacht ist. Ja? Stehen euch nicht zu, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Passt auf. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Seid wachsam. Darum seid nicht ihr Mitgenossen, denn ihr wart früher finster, nun aber seid ihr Licht. Also Clive und ich waren früher wirklich finster, ich weiß ja nicht. Es sind bestimmt Leute hier, die die Gnade hatten, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen, Clive und ich nicht. Ja? Wir waren früher finster, wirklich finster. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das geht runter wie Öl, ne? Wenn man das so liest. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Das haben wir in dem Augenblick, wo wir ein Problem mit Vergebung haben und das jahrelang als Christen mit uns rumschleppen. Die, die ohne Gott gehen, wissen es nicht besser. Aber wir sollten es doch besser wissen, oder? Deckt sie vielmehr auf. Kommt in das Licht des Vaters. Geht in das Reich Gottes, das er für uns vorbereitet hat, in seine Herrlichkeit hinein. Richtet euch nach Gott aus, weil er sitzt oben und schaut auf uns und sagt, mein liebes Kind, du bist gerade in der Irre, du fährst im Kreis, du kommst da nicht raus. Ich wünsche mir so sehr, dass du da aussteigst aus dem Kreis. Das, was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Macht keine heimlichen Sachen. Öffnet euch. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Hier möchte ich einmal Stopp machen. Das war jetzt bis Vers 14. Steh auf von den Toten. Steh aus dieser Gefangenschaft aus dieser Unbeweglichkeit. Komm. Wirklich in das Licht Gottes. Lauf zu ihm. Erzähl ihm, was dich bedrückt. Da, wo du ausgeteilt hast. Oder da, wo dich jemand verletzt hat. Ich habe damals vor über 20 Jahren verstanden, dass Gott gut ist und dass er nicht möchte, dass es mir schlecht geht. Und darum hat er für uns erdacht, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen. Das steht hier in der Bibel. Das ist ein Wort. Geh zu jemandem, den du vertraust und erzähl ihm das, was dich belastet. Ich hätte jetzt ganz gerne nochmal Amazing Grace. Ich fand das so schön, wie du das gespielt hattest. Was sagt ihr dazu? Das war echt ein tolles Lied. Und wir wollen jetzt so eine Zeit haben. Ihr braucht auch nicht aufstehen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Wenn ihr etwas habt, was euch wirklich ja, euer Leben gestaltet, zum Unguten hin, wo es euch nicht gut geht. Ela ist da hinten, Harald ist da. Ich weiß nicht, Harald, Ela, wer noch aus dem Leitungsteam da ist, geht zu ihnen hin, wenn ihr möchtet. Ihr dürft auch zu mir kommen, wenn ihr möchtet. Ihr müsst es jetzt nicht machen. Aber bringt jetzt so euer Herz wirklich, nehmt es in die Hand und bringt es vor Gott. Gebt es ihm hin, weil er wartet auf euch.